Jetzt, der OE24-TV-Insider mit Niki Fellner und Isabel Daniel. Was passiert hinter den Kulissen der Macht? Wer zieht die Fäden in der Politik? Kritische Fragen, klare Antworten, spannende Analysen und alle Aufreger. Der Polit-Insider mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner und Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Heute mit einem Insider am Montag gemeinsam mit Isabel Daniel. Hallo Isabel.
Hallo Niki.
Isabel, es ist eigentlich, muss man sagen, eine der spannendsten Politikwochen, zumindest in der Theorie, weil es ist die Woche vor der Wienwahl, also absolut. 14 Tagen ist Wienwahl. Praktisch ist es nicht so, praktisch sind Osterferien. Von der Wienwahl ist eigentlich gefühlt, bis auf ein paar Dreieckständer und Plakate, nicht sehr viel zu spüren. Trotzdem, alle fünf Parteien, also die Landtagsparteien, SPÖ, FPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS, sagen, sie sind voll im Wahlkampfeinsatz und sie hauen sich rein und die Stimmung auf der Straße sei ohnehin zum Zerreißen. Warum kriegt man das nicht mit?
Ich glaube, weil die ein bisschen in einer Fantasiewelt leben, wenn sie der Meinung sind, die Stimmung rockt oder ich weiß nicht, was. Deswegen habe ich am Anfang auch gelacht, wie du gesagt hast, eine der spannendsten Wochen, weil in der Sache hast du natürlich recht. Wir reden hier immerhin von der Bundeshauptstadt, die wählt. Wir reden durchaus von einer Situation, die super spannend werden kann, auch für die Parteien. Und man hat aber den Eindruck, stell dir vor, es ist Wahlkampf und keiner schaut hin. Das hat man derzeit wirklich das Gefühl. Es gibt nicht die großen Emotionen. Das dürfte auch eine ganz bewusste Strategie der SPÖ gewesen sein, die gesagt hat, lieber mobilisieren wir nicht so stark unsere eigenen, als dass wir da das blaue Gespenst immer größer werden lassen. Also die gehen jetzt auf die totale Gegenstrategie zur einstigen Michael-Reupel-Strategie, der ja, obwohl er 10 Prozentpunkte vor der FPÖ lag, seinerzeit ein Duell um Wien ausgerufen hat. Und was hat das ausgelöst? Dass die FPÖ extrem stark geworden ist, aber auch er dazu gewonnen hat. Da hat sich der Michael Ludwig klar dagegen entschlossen. Aber was halt auch auffällt, es fehlt auch sonst an Emotionen. Ich meine, die FPÖ bespielt ihre üblichen Themen. Das geht auch teilweise auf. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also es gibt in Teilen, auch in Wien, durchaus eine Unzufriedenheit wegen der Integrationsfrage oder mangelnder Integrationsfrage, wegen Verdrängungsängsten, wegen der Teuerung. Die bespielen das recht gekonnt. Aber dass du irgendwo merkst, dass da jetzt Funken fliegen, show me.
Das ist ja auch, muss man sagen, die Frage, dieser sehr eingeschläferte Wahlkampf, der ja bewusste Strategie auch der SPÖ und des Bürgermeisters sein soll, kann ja ein zweischneidiges Schwert sein. Auf der einen Seite, ja, es schadet natürlich allen anderen Parteien, weil die dadurch nicht wirklich Tritt fassen können, aber es hat natürlich schon in dieser Stadt jeder das Gefühl, oder nicht nur Gefühl, es ist einfach so, Ludwig wird Bürgermeister bleiben, und ob der jetzt 41, 40, 39 oder 38% bekommt, ist eigentlich irgendwie wurscht. Ist nicht ganz so, reden wir gleich darüber. Aber ist das nicht die große Gefahr für die SPÖ, dass sie ihre klassische Wählerklientel, die Pensionisten, sage ich einmal, die Menschen in den Flächenbezirken, ja, viele, gleich mal, die immer schon SPÖ gewählt haben, vielleicht gar nicht hinbekommt zur Wahlurne oder zu den Wahlkarten, weil es haben ja auch sehr viele mit Wahlkarten gewählt.
Also ich glaube, die Pensionisten werden wahrscheinlich so wie immer noch am ehesten die treuesten Wähler sein, weil die sich denken, nein, Wahl, Demokratie, wichtig, da gehe ich hin. Ich glaube, das Risiko für die SPÖ ist, dass so die Jungen und die Mittelalterlichen, die vielleicht eh nicht so 100% überzeugt von der SPÖ sind, sich denken, naja, der wird es eh wieder, und weißt du, einem durchschnittlichen Wähler ist es ziemlich wurscht, ob die SPÖ oder irgendeine andere Partei 38% oder 40% hat. Das ist wegen anderen Gründen, über die wir dann noch reden, wichtig, aber insofern ja, das ist das Risiko. Das zweite Risiko ist natürlich, es gibt auch in Wien, nicht nur bei tendenziell rechteren Wählern oder Mitte-Rechts-Wählern. Es gibt natürlich auch bei Mitte-Links oder sehr weit links stehenden Wählern auch eine Unzufriedenheit, in dem Fall, weil sie sagen, sie können sich das Leben nicht mehr leisten oder Abstiegsängste haben, ohne die FPÖ wählen zu wollen. die könnten sich dann denken, naja, dann kann man es aber schon riskieren und die KPÖ wählen. Oder wieder andere, die, wenn es eine Polarisierung geben würde zwischen Rot und Blau, nicht die Grünen wählen, sondern eben die SPÖ wählen, jetzt sich denken, naja, wählen wir doch die Grünen. All das kann schon das Ergebnis der SPÖ eher Richtung 38 senken.
Wobei, du hast jetzt eh gesagt, so wurscht ist es nicht, nein, weil es ist im Endeffekt ja die Frage, mit wem regiert die SPÖ nach dieser Wahl. Weil, wie gesagt, das Bürgermeister Michael Ludwig bleibt, ist, glaube ich, unbestritten. Ich glaube, es gibt auch bei der FPÖ niemanden, der das mittlerweile in Frage stellt. Aber die Frage ist ja, geht sich eine Zweierkoalition aus? Und wenn ja, mit wem geht sie sich aus? Sie wird sich ziemlich sicher wahrscheinlich mit den Grünen ausgehen. Ja. Sie wird sich schon fraglich nur mit den Neos ausgehen und eventuell mit der ÖVP. Oder es ist vielleicht eine Dreierkoalition à la Bund mit ÖVP und Neos. Zu was tendiert deiner Meinung nach das Umfeld von Michael Ludwig und Michael Ludwig selbst derzeit? Tendiert sicher meiner Meinung nach zu einer Zweierkoalition. Ja. Mit den Grünen konnte er aber in der Vergangenheit nie so wirklich, hat er damals auch die Koalition dann nicht fortgeführt.
Ja, also ich glaube, wenn er sich's aussuchen könnte und es sich arithmetisch ausgeht, dann würde er wieder mit den Neos zusammengehen. Das dürfte relativ unkompliziert funktioniert haben. Die ÖVP, glaube ich persönlich, ist nicht seine erste Wahl. Da könnte er zwar sehr gut mit dem Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck, allerdings mit der anderen ÖVP in Wien, glaube ich, weniger. Und jetzt könnte man sagen, das hat man unlängst in Wiener Rot gesagt, der Michael Ludwig habe wirklich ein Elefantengedächtnis und der habe sich ganz genau gemerkt, was die Wiener ÖVP da die ganze Zeit über ihn geätzt habe. Also das glaube ich nicht. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass die Grünen eine Präferenz weder von Ludwig noch von weiten Teilen der Wiener SPÖ sind. Das muss man auch dazu sagen. Aber da hast du recht, es könnte sein, dass sich am Ende nur diese Option ausgeht.
Weil dann glaube ich ja eher eine Zweierkoalition mit den Grünen als eine Dreierkoalition mit ÖVP und Neos.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass die Wiener SPÖ gerne eine Dreierkoalition machen will. Ich verstehe nicht, warum der Michael Ludwig selbst hat das jetzt schon formuliert. Es geht auch um klare Verhältnisse. Ich verstehe nicht, wieso die Wiener SPÖ das jetzt nicht schon seit Wochen getrommelt hat. Mhm. Also ich kann ja noch nachvollziehen, warum sie nicht die Polarisierung mit den Blauen wollten. Aber warum sie das nicht gespielt haben, dafür finde ich eigentlich keine logische Erklärung, weil darum wird es am Ende gehen. Kommt auch da so eine Wackelsituation raus, wo du vielleicht mit den Neos nur um ein Mandat eine Mehrheit hast, dann werden sie das nicht machen können. Ich bin bei dir, dass er keine Dreierkoalition will und das wäre dann Rot-Grün, glaube ich, ein bisschen mit Widerwillen, weil ein Teil der Wiener SPÖ will halt gar nicht mit den Grünen zusammengehen, das muss man schon auch sagen.
Und dann sprechen wir vielleicht über die FPÖ, die wird nicht in der nächsten Koalition sitzen. Die SPÖ hat das dezidiert ausgeschlossen. Sie wird zweitstärkste Kraft werden, aber mit Abstand zur SPÖ. Und auch da ist ja die Frage, wie stark wird die FPÖ? Sie wird wahrscheinlich laut Umfragen etwas über dem Nationalratswahlergebnis liegen. Das war bei 21% in Wien. Das heißt, sollte sie 21 plus kriegen, liegt sie über dem Kickl-Ergebnis. Aber es ist halt auch nicht das Strache-Ergebnis von damals, muss man sagen, wo Heinz-Christian Strache über 30% lag, eben weil ihr das Duell fehlt.
Es fehlt ihr das Duell. Man muss dazu sagen, der Dominik Knepp kann sich eigentlich, der Wiener FPÖ-Chef und Spitzenkandidat, kann sich so oder so nur freuen, weil die FPÖ lag ja das letzte Mal, das war die Wahl nach dem Ibiza-Video, nachdem Strache rausgeflogen ist, nachdem Strache mit einer eigenen Liste angetreten ist. Das tut er zwar auch jetzt, aber damals hat er noch ein bisschen mehr Strahlkraft gehabt und hat es damals auch nicht geschafft, muss man dazu sagen. Aber die kommen von 7%. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich verdreifachen, ist quasi sehr, sehr hoch. Also ich würde es bei 98% einschätzen. Vom Grundgefühl her oder auch von der Logik her müssten sie eigentlich über diesen 21% liegen von der Nationalratswahl, weil erstens ist seither doch einiges passiert, was vielleicht die Wut von einigen noch verstärkt hat. Zweitens sehr viel Opposition, also wilde Opposition gegen die amtierende Regierung hast du sonst in Wien nicht. Also sie müssten eigentlich schon auf 23-24% kommen. Ob sie auf diese 25% plus kommen, die zum Beispiel der Leo Lugner hier bei uns mehrfach angibt, würde ich persönlich zu bezweifeln wagen, aber you never know.
Liegt natürlich auch teilweise an der ÖVP, muss man sagen. Ja. Und der Frage, wie stark wird die ÖVP oder wie schwach wird die ÖVP, muss man in dem Fall eigentlich sagen. Die ÖVP kommt von sehr starken 20%. Das war Höhepunkt der Kurzjahre, Corona 2020. Mhm. Wird sich,
und mit Gernot Blümel natürlich auch.
Ja. Wird sich wohl halbieren, ist auch nur die Frage, wird es ein bisschen mehr als 10% oder wird es vielleicht sogar weniger als 10%. Interessant ist aber schon, dass ÖVP und FPÖ gemeinsam, und das sind ja zumindest zum Teil kommunizierende Gefäße, nur auf knapp 35, vielleicht ein bisschen mehr Prozent kommen, also knapp ein Drittel. Das heißt, du hast in Wien ein deutlich reduzierteres Spektrum rechts der Mitte, als du es in Österreich hast. Ist schon interessant, weil 35% ist, muss man sagen, für ÖVP und FPÖ gemeinsam extrem wenig.
Ich bin bei dir, aber du hast jetzt mehrere sehr wichtige Punkte angesprochen. Zum einen, das sind natürlich ganz klar kommunizierende Gefäße, ÖVP und FPÖ. Deswegen finde ich es ein bisschen sehr gewagt, was die ÖVP in diesem Wahlkampf gerade versucht mit Deutschpflicht, Habibi und solche Sachen. Weil ich meine, die FPÖ sitzt auf diesen Themen schon wirklich wie die Mutterkuh drauf. Und da zu versuchen, ein bisschen Gras abzunehmen, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Im Gegenteil, da hätte man versuchen müssen, irgendwie klarere Fronten zu machen. Aber ja, dieses starke Ergebnis können sie logischerweise nicht halten. Und das wird so circa 1:1 zur FPÖ gehen. Dass dieses Spektrum, und jetzt meine ich nicht die ÖVP generell, aber so wie sie sich die letzten Jahre positioniert hat, eben ÖVP, FPÖ in Wien auf ca. 30-35% kommt, und 35 ist eh schon quasi eigentlich die Oberkante, muss man dazu sagen.
Oder wenn man Strache und alles dazu rechnet, kommt man schon auf die
35. Okay, wenn du die auch noch von mir hast. Ja? Ja. Also wenn du dieses Ganze, geben wir auf, sagen wir rund 35%, das ist so, das ist international und weltweit so. Also du weißt auch in Frankreich zum Beispiel, war ja die Partei von Marine Le Pen Nummer 1.
Du hast ja mittlerweile
in Paris
eine große Stadt-Land-Schere. Ja.
Natürlich,
auch in Österreich.
Und Paris hatten die überhaupt keine Chance. Du hast Ähnliches, selbst in den USA, du weißt die ganzen Küstenstädte, da sind nach wie vor die Demokraten stark. Und ich glaube, das hat sehr viel mit der Positionierung dieser Parteien zu tun. Und das macht es auch für Österreich eigentlich immer gefährlicher, weil du hast zwei ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten und du hast zwei Teile ein und derselben Bevölkerung, die offenbar immer mehr auseinanderdriften. Und das spiegelt sich in den Parteien wieder.
Du musst sagen, du hast es ja nicht nur zwar noch stärker zwischen Stadt und Land, aber du hast es ja auch innerhalb Wiens, wenn du schaust. Du hast quasi eigentlich innerhalb des Gürtels, wo die FPÖ kaum bis gar nicht vorkommt.
Stimmt.
Die ÖVP teilweise bis auf ein paar Bezirksvorsteher, die sie haben, auch nicht wirklich. Und dann hast du Flächenbezirke, Simmering, Floridsdorf etc., wo die FPÖ natürlich schon genau von dem profitiert, dass da halt doch einige oder viele mittlerweile sind, die sagen, sie fühlen sich abgehängt, sie fühlen sich
absolut nicht
mehr vertreten, sie fühlen auch ihre Themen nicht mehr sozusagen wahrgenommen.
Nee, ich habe das jetzt kürzlich, hat mir jemand erzählt, dessen Mutter in Simmering wohnt, und zwar seit, glaube ich, 80 Jahren, dass man das nicht wiedererkennen kann. Und das ist eine Akademikerin, die sicher nicht in der Nähe von irgendwelchen rechtsrechten Parolen. Aber natürlich, es kommt immer darauf an, wo du wohnst. Wobei, das ist auch relativ, weil geh mal im ersten Bezirk, dann wirst du genau die Leute sehen, die sie schrecklich finden in Simmering und Co. Aber egal, da ist natürlich auch die Angst vor Verdrängung da. Und je mehr man natürlich liest von Problemen mit zunehmenden Jugendbanden, Jugendkriminalität, mit meiner Meinung nach haben wir mittlerweile nicht mehr das Hauptproblem mit der Zuwanderung, sondern wirklich mit der mangelnden Integration. Und da wurde sicher zu lange weggeschaut, da wird jetzt nicht mehr weggeschaut, aber zu lange. Und das frustriert halt viele Leute. Und das ist in diesen Flächenbezirken, die du meinst, das ist ja ein Phänomen, das geht jetzt seit 20 Jahren. Ich kann mich erinnern, in Favoriten war es immer wieder so, dass du gemerkt hast, und Simmering natürlich auch, dass da immer stärker die Roten eigentlich zur FPÖ gewechselt sind. Ich glaube auch, dass diese Wähler, die seinerzeit da gewechselt sind, die kriegt die SPÖ nicht mehr zurück.
Ja, man muss sagen, du hast ja auch in den Flächenbezirken eigentlich zwei unterschiedliche Bezirke. Du hast den Favoriten, das Sonnenweinviertel.
Genau. Das sind auch völlig unterschiedliche,
neue Bezirke. Und du hast Teile, Keplerplatz etc., Favoritenstraße natürlich rauf und so, Räumannplatz, wo du das Gefühl hast, oder viele das Gefühl haben, sie sind nicht mehr in Wien, wenn sie da durchgehen. Und das schlägt sich dann natürlich auch im Wahlergebnis
nieder. Das schlägt sich natürlich im Wahlergebnis nieder, aber, und das ist der große Vorteil von der Wiener SPÖ, und dieser große Vorteil heißt ja lustigerweise Michael Ludwig, muss man dazu sagen, weil wenn du dir das anschaust, liegt er besser als seine Partei, und zwar deutlich besser, weil er schafft es in mittigere quasi Kreise auch auszustrahlen. Also er kann durchaus auch ÖVP-nahe Wähler ansprechen. Er kann keine FPÖ-Wähler ansprechen. Das war ganz ursprünglich der Gedanke, weil er ja auch aus den Flächenbezirken kam und eigentlich immer ein Pragmatiker war. Das hat sich mit Corona aufgehört, das müssen wir dazu sagen. Aber er spricht sehr wohl Leute an, die vielleicht sonst eher zu den NEOS oder zur ÖVP wechseln könnten. Die kriegt er, aber das ändert nichts daran. Und das muss man natürlich auch ernst nehmen, auch wenn quasi das Potenzial in Wien für Mitte links oder liberal bis Mitte links viel größer ist als jenes für Mitte rechts, ändert das nichts daran, dass es schon viele Leute gibt, die hier verunsichert sind, die Angst haben, dass sie Angst vorm Abstieg, dass sie ihre Jobs verlieren, dass sie ihr Leben oder das Leben ihrer Kinder nicht mehr finanzieren können, dass zu viele quasi Ausländer in Wien sein, die sich nicht integrieren wollen, dass sie insgesamt verdrängt werden. Da sagen mir die Leute, sie halten das nicht mehr aus, andauernd seien irgendwelche Araber-Demos. Ich weiß jetzt nicht genau, welche gemeint sind, aber offenbar gibt es da Bezirke, wo das besonders auffällt. Das sind Sachen, die man adressieren muss. Allerdings wird man niemandem damit helfen, wenn man das mit Hass adressiert.
Ganz zum Schluss noch, dann sprechen wir eher auch über die Bundespolitik zu Wien. Welche Auswirkung wird denn diese Wien-Wahl auf die Bundespolitik haben? Wird sie überhaupt irgendeine Auswirkung haben oder bleibt im Bund eher alles beim Alten?
Schau, das ist ja auch die große Quizfrage der Wiener SPÖ. Wie schneidet die ab? Weil es gibt da sicher, das würden sie offiziell natürlich komplett leugnen, aber natürlich gibt es da sicher ein Match zwischen Wien und Burgenland. Das Burgenland hat damit begonnen, wer weniger verliert. Jetzt wissen wir, dass der Hans-Peter Doskozil 4 Prozentpunkte verloren hat und die burgenländische SPÖ...
müsste Ludwig auf 38% fallen.
Genau.
Von 42.
Und die burgenländische SPÖ hat gefeiert, als hätte sie, ich weiß nicht wie viel, dazu gewonnen. Jetzt ist es psychologisch für die Wiener Roten, die zwei Herren haben ja, wie wir wissen, eine innige Parteifreundschaft miteinander. Extrem wichtig, dass sie weniger verlieren. Das heißt, zumindest 39 sollten sie haben. Aber ich glaube, die ganz große Hoffnung wäre, es den Vierer davor zu haben. Das wäre dann überhaupt ein ganz geringer Verlust. Und das würden die dann schon dahernehmen, um zu zeigen, mit ihrer Art der Politik das richtet sich dann sowohl eigentlich bekanntlich gegen die Tosco-Ziels, aber durchaus auch gegen die Hardcore-Bubbleristas von links, würde man noch am erfolgreichsten sein. Das würde dann wieder so quasi, wir müssen auf einen pragmatischen Mitte-Links-Kurs gehen.
Und da hat mir ja unlängst ein ÖVPler die Frage gestellt, verunsichert, naja, was glaubst du, und ich leite es an dich weiter, was heißt das eigentlich, wenn der Michael Ludwig jetzt doch stärker abschneidet in Wien, rächt sich der dann am Babler dafür, dass Hanke eben nicht Finanz- und Infrastrukturminister geworden ist? Sozusagen muss die Bundesregierung dann zittern oder ist das mittlerweile eher planiert?
Ehrlich gesagt, ich persönlich glaube das nicht. Also ich glaube nicht, dass der Michael Ludwig hat zwar, wie auch viele sagen, ein Elefantengedächtnis, und ich glaube, er merkt sich genau, wer ihm was angetan hat oder nicht angetan hat, aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass er jetzt einen heiligen Krieg anfangen wird, weil die Position des Infrastrukturministers, und das weiß er natürlich, ist eine sehr mächtige auch Position. Das ist durchaus etwas, das auch im Interesse von Wien ist. Ich sage nur Stichwort Lobautunnel und Sonstiges. Und solange jetzt keine gröberen Patzer passieren, nein. Allerdings, wenn der Andreas Babler versuchen würde, doch wieder auf eine Politik der reinen Lehre zu gehen, dann könnte es ganz rasch gehen.
Machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir gleich ein bisschen über die Bundespolitik. Einerseits über die Bundesregierung, andererseits über die Opposition und die Frage, wo sind die eigentlich? Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich zurück.
Jetzt der OE24 TV Insider mit Niki Fellner und Isabel Daniel. Was passiert hinter den Kulissen der Macht? Wer zieht die Fäden in der Politik? Kritische Fragen, klare Antworten, spannende Analysen und alle Aufreger. Der Polit-Insider mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner und Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Zweiter Teil unseres Insiders mit Isabel Daniel. Sprechen wir über die Bundespolitik. Bevor wir zur Opposition kommen, kurz zur Regierung. Da muss man sagen, irgendwie, ja, es gibt wenig Wogen, die derzeit hochgehen, bis auf das Budget. Ja, das ist natürlich ein großes Thema.
Das ist
Thema.
Eine sehr große.
Aber das ist ja aus Regierungssicht tendenziell nichts Negatives. Hätten sich vielleicht die einen oder anderen mehr Zündstoff gewünscht, aber... Also nicht das Budget ist nichts Negatives, also, keine Wogen hoch,
keine
so habe ich es gemeint.
Okay, ja, ja.
Es gibt aber zwei, also Großteil der Regierung, muss man sagen, eher unscheinbar, fällt jetzt weder negativ noch positiv auf. Zwei, die sehr in Erscheinung treten. Das eine ist, da sind wir eh gleich wieder beim Budget, der Finanzminister Martha Bauer, der einfach sozusagen aufgrund des Budgets mehr oder weniger jeden Tag in den Schlagzeilen steht, aber in allen Umfragen, im Politbarometer der Lasersfeld-Gesellschaft, ja, im APA-Vertrauensindex zuletzt überall am stärksten zulegt. Und auf der anderen Seite der ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer, das überrascht jetzt vielleicht schon weniger, der so ein bisschen zum Hans Dampf in allen Gassen geworden ist, und mir hat unlängst ein anderes Regierungsmitglied gesagt, der macht irgendwie seine 10 Insta-Auftritte jeden Tag und hat das schon so ein bisschen verglichen mit Sebastian Kurz. Wie siehst du die beiden?
Mehr Insta-Auftritte und sehr talentierte macht noch der Xandi Pröll, also
stimmt,
der
ja,
Staatssekretär für Digitales, der ist auch ein Insta-Native, könnte man sagen. Aber grundsätzlich, ja, da sehe ich ähnlich, wobei die wirklich Riesenüberraschung, und du weißt, uns hat ja auch ein ÖVP-Spitzenpolitiker das beiden so formuliert, ist der Markus Matterbauer. Mhm. Das ist der Finanzminister, und eben die ÖVPler waren ja am Anfang der Meinung, und auch die Neos, oh Gott, da kommt ja ein Linkslinker, ein Marxist, der jetzt, das wird der Wahnsinn werden und der wird alle enteignen wollen und ich weiß nicht was. Und jetzt sagen sie alle, wirklich wurscht, mit wem du in der ÖVP redest, no, der ist eigentlich ein totaler Profi, der weiß ja echt, wovon er redet. Der ist klar, der hat seine Ideologie, aber der ist pragmatisch. Also du merkst wirklich die große Überraschung. Und ich glaube, das spürt auch die Bevölkerung. Also abgesehen davon, dass es in Österreich seit Jahrzehnten dieses Paradoxum gibt, dass die Österreicher und Österreicherinnen offenbar es lieben, wenn sie von Sparpaketen betroffen sind, weil immer der Finanzminister dann Bestwerte hat. Also das war der Hannes Androsch, das hat ja irgendwann mal diesen massiven Konflikt auch mit Bruno Kreisky ausgelöst, wenn wir jetzt in Geschichtsbüchern nachlesen, aber gleichzeitig auch Karl-Heinz Grasser, wie er damals sein, egal wie das dann geendet ist, dann später Sepp Röll als Finanzminister, irrsinnig beliebt. Schelling, also da waren wirklich zig Leute, die waren immer sehr, oder auch der Viktor Klima, der quasi dann, also das ist ein Phänomen in Österreich und das ist jetzt eben auch der Fall beim Matterbauer, glaube ich, dass es wirklich, er kommt sehr ruhig rüber und ich glaube, dass dadurch, dass er Ökonom ist, denken sich die Leute, hey, der scheint sich ja wirklich auszukennen und vertrauen ihm. Und dann erfüllt er, glaube ich, etwas, das auch der Christian Stocker erfüllt. Also der Bundeskanzler und der ÖVP-Chef, sie wirken beide authentisch in ihrer Art. Die verstellen sich nicht. Das hat vielleicht am Ende auch mit dem Lebensalter von beiden zu tun. Ich glaube, beide sind, ich will jetzt
Stocker
nicht...
Stocker ist 65,
Matterbauer ist, glaube ich, auch über 60. Und damit, die brauchen keine Spielchen mehr zu spielen. Und ich glaube, das spüren die Menschen. Und ich glaube, nach sehr vielen Jahren der Aufgeregtheit und der Spielchen und der Shows und der Gegenshows, ist das vielleicht etwas, das den Menschen ein bisschen Ruhe gibt. Und Hartmannsdorfer, da spürt man ein bisschen
diesen... Der ist halt der Gegenpol,
diesen,
sagen,
genau, da Auftritt, spürt man den Zug zur Macht, aber gleichzeitig merkt man, der ist quirlig, der will was. Das findet man dann ja auch wieder lustig. Aber wie gesagt... Ich würde den Xandi Bröll in dem Ganzen nicht unterschätzen. Der ist jetzt noch sehr jung, aber ich würde ihn einfach nicht unterschätzen.
Sprechen wir vielleicht auch noch kurz über Kanzler Stocker, weil auch der ist ja doch, muss man sagen, eine Überraschung für viele. Da haben eigentlich viele gesagt, okay, warum A wird der jetzt ÖVP-Chef, B auf einmal Kanzler? Hat irgendwie niemand so ganz verstanden. Und hat sich eigentlich, muss man sagen, sehr fehlerlos bisher gehalten. Keinen großen Fehler gemacht, sehr ruhiges Auftreten, du hast das gesagt. Hatte sogar ein Spiegelcover, zwar nur in Österreich, aber immer gehabt, aber wo er irgendwie als der Buddha vom Ballhausplatz bezeichnet wurde. Aber das trifft es ganz gut, diese sehr ruhige Art, die anscheinend zumindest bei einem Teil der Bevölkerung ganz gut ankommt.
Ja, ich glaube schon, also jenseits der wirklich Wütenden und wie gesagt, die gibt es, die sollte man auch nicht wegleugnen, aber beim Rest ist die Sehnsucht nach, bitte hört es endlich auf zu streiten. Und ich glaube, dieses genug gestritten mit dem der Werner Faymann 2008, der übrigens ähnlich agiert hatte, auf setz mal jetzt auf Ruhe und ich weiß nicht was, das erfüllt jetzt der Christian Stocker. Und ich glaube, und da loben ihn auch wirklich die Roten, ich habe das ja auch in einem Insider geschrieben, also das ist wirklich authentisch, die sagen, er hat nicht nur die Devise Leben und Leben lassen ausgegeben, er lebt sie auch. Und er achtet darauf, dass zumindest derzeit, wir befinden uns ja erst im Monat 1 dieser Regierung oder nach Monat 1 dieser Regierung, dass dann nicht diese alten Spielchen wieder beginnen, wo sie sich wechselseitig das Haxel stellen. Und ich glaube, dass er sehr gut mitgekriegt hat, dass das wirklich die letzte Chance für diese Parteien ist. Und er versucht, das wahrzunehmen. Aber ja, ich finde es total spannend, dass dieser Typus, und lustigerweise haben mir Rothe erzählt, dass das der Michael Ludwig schon vor etlichen Wochen gesagt hat, also als alle noch gesagt haben, der Stocker soll übernehmen, was soll das, gesagt hat, ihr unterschätzt den, weil mit seiner ruhigen, besonnenen Art, der kann das schon.
Man darf ja auch nicht, das hat mir nämlich unlängst auch jemand erklärt, man darf ja nicht vergessen, der ist Anwalt.
Genau.
Ja? Das heißt, als Anwalt bist du natürlich gewöhnt zu argumentieren,
natürlich,
ruhig und sachlich zu argumentieren vor Gericht.
Und nicht hysterisch, und nicht hysterisch zu werden, zu sein. Wenn
einer
dir widerspricht.
Das dürfte ihm teilweise zugutekommen. Was ja auch interessant ist in dem Zusammenhang, ist, die Angriffe der FPÖ auf den Kanzler, nämlich auf Stocker, halten sich derzeit in Grenzen. Überhaupt muss man sagen, die FPÖ ist derzeit tendenziell ruhig. Gibt zwar natürlich die Generalsekretäre, Hafenecker und Schnedlitz, die ausrücken, aber Herbert Kickl tritt in Medien derzeit gar nicht auf. Aussendungen und Social Media hin und wieder, aber auch wenig. Aber primär gibt es Facebook-Postings vom Bergklettern. Und da hat mich auch am Wochenende habe ich mit jemand diskutiert, der gesagt hat, glaubst du, ist das jetzt eine langfristige Strategie oder kommt der wieder? Wo ich gesagt habe, ich glaube, nach dem Sommer wird die FPÖ wieder beginnen mit Angriffen. Wie siehst du das? Oder ist das jetzt die generelle Strategie, sich jetzt einmal vorerst zurückzunehmen und abzuwarten?
Also grundsätzlich, du hast es eh gesagt, zum Angreifen, und da sind sie ja sehr aggressiv, hat er ja die Generalsekretäre permanent. An sich kriege ich ihn derzeit oder seit etlichen Wochen, ehrlich gesagt, nur noch über Social Media Postings mit. Die sind dann schon immer sehr aggressiv und richten sich schon gegen sämtliche politische Konkurrenz. Aber ansonsten glaube ich erstens, dass er auch mitgekriegt hat, dass ein Teil der Bevölkerung zwar extrem wütend ist, aber da weiß er, die spricht der Sohn so an, die werden eh. Und der Rest der Bevölkerung sagt, stopp, wir haben jetzt echt keinen Bock, jetzt wird es draußen schöner.
Wahl ist eh keine.
Also es ist die Wiener Wahl, aber quasi da tritt ja nicht unbedingt sein allerbester Freund auch an, muss man auch dazu sagen. Und dass er das spürt. Und ansonsten, das muss man schon noch sagen, deswegen gab es ja viele, die gesagt haben, könnte er wirklich Bundeskanzler, jetzt jenseits aller inhaltlichen Positionierungen. Er war ja auch davor, in den Jahren davor, immer wieder, erinnert dich, wir haben auch darüber diskutiert manchmal, immer wieder abgetaucht.
Ja, wobei so abgetaucht wie jetzt schon lange nicht mehr.
Er hat immer wieder solche Phasen gehabt. Mhm. Ich meine, ich glaube schon, dass das jetzt eine besonders belastende Zeit für ihn auch war, wo, stell dir vor, du bist ganz nah am Kanzleramt oder sicher, ein Teil deiner Partei sieht sich dort schon und dann musst du das Ganze doch wieder stoppen.
Das ist natürlich auch eine Frage, weil du ja nicht zu Unrecht sagst, ein Teil der Partei hat sich ja dort gesehen und viele haben ja auch schon sich unterschiedliche Posten irgendwie vorgestellt gehabt. Wie fest sitzt Herbert Kickl im Sattel? Weil von außen felsenfest, ja, gibt es derzeit niemanden, wo man irgendwie das Gefühl hätte, der könnte den stürzen. Aber ist das wirklich so?
Solange er keine Wahl verliert, wird das so sein. Ist Herbert Kickl in der FPÖ allseits beliebt? Ganz bestimmt nicht. Hm. Haben sich einige schon in Kabinettsposten und Sonstiges gesehen? Ja, sogar sehr viele. Sind da jetzt einige enttäuscht, auch von Herbert Kickl? Ja, sogar sehr viele. Wird irgendjemand sich trauen, gegen Kickl zu opponieren? Nein.
Das heißt, du gehst auch davon aus, wann immer die nächste Wahl ist. Momentan gibt es keine Anzeichen, dass sie vorgezogen wird. Aber Herbert Kickl wird für die FPÖ auch in diese nächste Wahl gehen und nicht eine Marlene Svatzig beispielsweise.
Ja, also ich gehe davon aus, außer er würde sich von sich aus zurückziehen und das glaube ich nicht.
Was er tendenziell nicht tun wird.
Das glaube ich nicht, weil so tickt er nicht. Und das wäre sehr überraschend, wenn er das machen würde. Und im Gegenteil, ich glaube, er will ja eigentlich gern von Wahl zu Wahl quasi gehen und Stimmen maximieren und keine Ahnung, in seinem Ideenkonstrukt ist dann vielleicht am Ende, dass er so stark wird, dass
die
einfach
absolute Mehrheit hat.
Ja, wer weiß.
Ja. Und ganz zum Schluss noch, wenn wir über Opposition reden, reden wir vielleicht auch noch kurz über die Grünen. Bei den Grünen gibt es einen Chefwechsel, Chefinnenwechsel. Leonore Gewessler wird aller Voraussicht nach die Nachfolgerin von Werner Kogler. Und auch da ist interessant, die letzten Tage haben die Grünen da doch unter Gewessler einen gewissen Kursschwenk gemacht, nämlich deutlich pragmatischer, deutlich breiter, durchaus auch versöhnlich gegenüber manchen Kritikern in der Vergangenheit. Ist das deiner Meinung nach, kauft man ihnen das ab, insbesondere der Leonore Gewessler, die ja für viele doch sowas wie der Gott sei bei und zwar der Klimapolitik?
Also ich glaube, bei denen, die ihre Klimapolitik abgelehnt haben, wird sie damit sicher nicht punkten können, das glaube ich nicht, aber ich glaube, was sie gespürt hat, ist, dass den Grünen image-technisch diese 5 Jahre massiv geschadet haben. Das ist teilweise in dem Ausmaß nicht immer so ganz rational nachvollziehbar, aber es ist, weil ich meine, dass die Grünen sind, manchmal bin ich überrascht, worüber die Leute überrascht sind. Die sind überrascht, dass die Grünen sind und dass der Kickl ist. Also grundsätzlich, aber okay. die haben das schon deutlich gespürt. Es gibt auch dementsprechende Daten, die zeigen, dass schon sehr, sehr viele Menschen die Grünen nicht mehr in der Nähe einer Regierung sehen wollen. Und das sind nicht nur die ÖVP-nahen Wähler, das sind durchaus einige SPÖ-nahe Wähler. Also das ist so das Dilemma, das haben sie gemerkt. Jetzt könnten die Grünen natürlich eine Strategie fahren, die heißt, okay, die ländlichen Bereiche sind uns wurscht, weil im städtischen Bereich ist natürlich die Leonore Gewessler sicher sehr beliebt. Das muss man sagen. Hier gibt es die meisten, die diese Klimapolitik dann auch wollen. Also ich rede von einem Prozentsatz von, wir werden es bei der Wienwahl sehen, von 12%, ungefähr 12%. Nicht, dass das jemand jetzt falsch versteht. Aber da haben sie ihre Stammklientel. Aber die Grünen wollen offenbar auch das, was sie ja schon mehrmals geschafft haben, auch in den Bundesländern punkten. Und da muss sie absoften. Mhm. Also ob sie diesen Spagat schafft, das wird eine spannende Frage werden. Ich persönlich sehe das als sehr, sehr schwierig an, weil gerade in diesem ÖVP-nahen Milieu haben die Grünen sich, glaube ich, schon extrem viel an Image selbst geraubt.
Isabel, vielen Dank. Zwei der gerade Diskutierten sind übrigens morgen bei uns im Studio, nämlich Markus Materbauer, der Finanzminister, und eben Leonore Gewessler. Jetzt ist allerdings noch nicht vorbei. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann diskutiert die Isabel gleich mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz, ich glaube auch über die Wienwahl, oder?
Natürlich auch über die Wienwahl, und die sehen die Sachen aber etwas sehr viel anders als wir zwei.
Gut, wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es, wie gesagt, gleich weiter mit Heimo Leposchitz, Robert Miesig und Isabel Daniel zur Wienwahl.